Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus fuhr im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa, und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm, gefolgt von einer großen Menschenmenge, die sich um ihn drängte. Darunter war eine Frau, die schon seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt und sehr geplagt worden und hatte dabei ihr ganzes Vermögen verloren. Aber es hatte ihr nichts genützt, sondern es ging ihr immer schlechter. Sie hatte von Jesus gehört. Nun trat sie im Gedränge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick, als Jesus fühlte, wie Kraft von ihm ausströmte, wandte er sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich das Volk um dich drängt und fragst: Wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir Heilung gebracht. Geh in Frieden und sei von deinem Leiden geheilt. Während er noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte dem Synagogenvorsteher: Sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers, und als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie sie weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: Was schreit und klagt ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft. Da lachten sie über ihn. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, wo das Kind lag. Er ergriff die Hand des Kindes und sagte zu ihm: Talitha cum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute aber gerieten außer sich vor Entsetzen. Doch er verbot ihnen streng, irgendjemand davon zu erzählen. Dann sagte er, man solle dem Mädchen zu essen geben. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, ein langer Text, zu dem ich hoffentlich nur ein paar kurze Worte sagen will. Das Evangelium wirkt ja erstmal wie ein historischer Bericht. So eine ganze Kette von Handlungen, die da ineinander wirken. Aber es ist kein historischer Bericht, sagen uns die Exegeten. Entsprechend Ist es auch nicht klar, wie weit die Heilungen oder ja, so geschehen sind, dass im ersten Fall die Frau gesund wurde und im zweiten Fall das Kind wieder lebendig wurde. Dazu ist mir unvergesslich zwei Episoden, die ich als Krankenhausseelsorger erlebt habe. Die eine betrifft eine alte Dame, die eine neue Hüfte bekommen hatte, natürlich vorher viele Schmerzen und Behinderungen erlebt und die das selber, also das Loblied der Medizin sang und sagte, ja, das ist wie wenn man das Auto in die Werkstatt fährt und dann wird es repariert und geht wieder und so ist es jetzt bei mir und ich kann jetzt wieder gehen, habe keine Schmerzen, mein Leben geht weiter wie gehabt. Also gesund werden oder Heilung als Reparatur, ein Modell. Zweites Modell. Ein Mann, den ich Wochen nach seinem Krankenhausaufenthalt im Foyer zufällig wieder traf und wir kamen ins Gespräch und er sagte zu mir, ach wissen Sie, ich möchte nicht nochmal erleben, was ich hier erlebt habe. Ich kann mich nur noch undeutlich erinnern. Also es war schwer mit der Diagnose, es war schwer mit der Therapie, das klappte alles irgendwie nicht. Also das war so eine, zog sich lange hin mit viel Ungewissheit, mit viel Schmerzen und Ängsten. Was ich noch weiß, ist, dass er mal darüber klagte, dass seine Freunde ihn nicht oder die er für seine Freunde gehalten hatten, ihn nicht besuchten, dass er viel alleine war. Also ich möchte das alles nicht nochmal erleben, sagte er Wochen später. Ich möchte es aber nicht missen. Ich weiß nicht mehr, ob der repariert war oder nicht. Aber bei dem, ich möchte es nicht missen, da habe ich in Erinnerung, da ist was mit ihm passiert, was natürlich die Frage, ob repariert oder nicht repariert, ist nicht egal. Aber es relativiert sie. Es hat sie relativiert. Er hat was erfahren. Ja, das, also etwas, also zunächst mal, wenn man also Schmerzen hat und Symptome und ins Krankenhaus muss, dann hängt alles irgendwie, hängt das ganze Leben an der Frage, werde ich wieder hergestellt, repariert. Das ist die Grundlage des Lebens. Und für ihn ist diese Grundlage irgendwie durchgebrochen und er hat gemerkt, es gibt einen tieferen Grund, auf dem er leben kann, ob repariert oder nicht repariert. Das würde ich als eine Gotteserfahrung ansehen. Also zu merken, es gibt ein Ja zu mir und zu meinem Leben, das nicht davon abhängt, ob ich meinen und anderer Leute Vorstellungen genüge. Was hier in dem Evangelium als Heilungen oder Erweckung beschrieben wird, das würde ich als nicht eben als Reparatur ansehen, sondern als eine Art Gotteserfahrung. Und das ist auch immer da angedeutet, wo die Frau zitternd vor Furcht vor ihm niederfällt und die Leute bei der Auferweckung da außer sich geraten vor Entsetzen. In dem Evangelium geht es um den Glauben. Also vielleicht ist ein Teil der Miete, dass Jesus irgendwie mit heilsamer Energie da angefüllt ist, aber davon ist nicht so sehr die Rede. Er sagt auch der Frau, dein Glaube hat dir Heilung gebracht. Und dem Jairus als eigentlich das auskommt, also die Leute kommen und sagen, deine Tochter ist gestorben, du kannst den jetzt in Ruhe lassen, die Sache ist erledigt, aus Äpfel Amen, sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Sei ohne Furcht, glaube nur. Also da gibt es offenbar einen Teil in uns, der dazu beiträgt, eine solche Gotteserfahrung zu machen. Und das finde ich einen total wichtigen Teil für das Leben. Und das ist auch das, worum es eigentlich hier bei uns geht, wenn wir hier sitzen und Meditation üben. In beiden Fällen, also bei der Frau und bei dem Jairus, geht es darum, dass in das Leben etwas einzieht, was auf der einen Seite in der Lage ist, sowas wie Verzweiflung auszulösen. Also beim Jairus ist es irgendwie ziemlich offenkundig, der rennt noch zu Jesus, um sozusagen die letzte Hilfsmöglichkeit zu mobilisieren und dann alles zu spät, auch noch aufgehalten durch die Frau. Bei der Frau können wir es uns irgendwie zusammenreimen. Also mal ganz abgesehen von dem, was ihre Erkrankung an Schmerzen und mit sich bringt, die hat sie unrein gemacht und damit für sie auch eine gewisse gesellschaftliche Stigmatisierung und Isolierung bedeutet. Und anscheinend ist es so schlimm, dass sie für sie, 12 Jahre lang alles tut, um repariert zu werden. Aber die Strategie funktioniert nicht. Es wird von Reparatur keine Rede. Es wird immer schlimmer und ihr geht das Geld aus. Und damit ist sie eigentlich auch irgendwie in einer verzweifelten Situation, denn über diese 12 Jahre vermochte sie es offenkundig erstmal nicht zu sagen, gut, ich muss jetzt damit leben. Weil sie immer wieder neu versucht hat, repariert zu werden. Das scheint aber jetzt, nach diesen 12 Jahren oder vor dieser Begegnung mit Jesus anders zu sein oder wenigstens ein bisschen anders, weil er ihr Glaube attestiert. Und was kann das heißen? Die eine Stimme in ihr wird sein, die sie die 12 Jahre befolgt hat. So kannst du nicht leben, kämpf dagegen, wehr dich, versuch alles, das kannst du nicht hinnehmen, ich werde damit nicht fertig, ich ertrage das nicht und so weiter. Und es wird eine andere Stimme, vielleicht eine leisere, gegeben haben, was hat denn das ganze Gerenne und Getue für einen Sinn? Du wirst mit diesem Blutfluss leben müssen. Du wirst lernen müssen, dazu Ja zu sagen. Es ist nicht das, was sie sich vorgestellt hat vom Leben. Mit allem, was dann an Resignation, an ja, auch an Selbstabwertung, ja, dann bin ich nichts, wie kann ich denn da leben, jeder meidet mich, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht, was damit sozusagen einhergeht. Und, oder auch Selbstabwertung, das ist ja, man stößt sich das Messer selber in die Brust, gelegentlich zieht man es dann auch gegen die anderen. Denen geht's allen gut, nur ich muss so leiden, wieso denn? Und entwickelt auch einen gewissen Hass und eine Ablehnung den anderen gegenüber, denen es doch offenkundig so gut geht und so weiter, ist unzufrieden. So. Glaube würde heißen, anzuerkennen, dass genau dies im Moment meine Situation ist. Glaube in dem Sinn hat was mit Vertrauen und Mut zu tun. Dem Mut, sich sozusagen vor dieser bedrängten Situation nicht vor sich, dass einem diese bedrängende Situation nicht vor sich hertreibt. Mit dieser ganzen Palette von diesem ganzen Zyklus von Resignation und Abwertung und Sinnlosigkeit und Hass, sondern würde bedeuten so etwas wie ein Standhalten. Ja, so ist es im Moment. Das ist meine Lage. Aber deswegen bin ich ja nicht nix und besteht ja über... ist es ja nicht so, dass überhaupt keine Möglichkeit mehr für mich besteht. Das braucht Vertrauen und Mut. Und beim Jairus, als die Leute kommen und sagen, die Tochter ist gestorben, das ist dieselbe Alternative. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das Fürchten heißt, ich lasse mich von dem, jetzt in dem Fall dem Tod der Tochter oder was immer ich an Schicksalsschlägen erleide oder an innerer oder äußerer Befindlichkeit, die mich unglücklich macht, ich lasse mich davon nicht in Furcht versetzen. Ich lasse mich davon nicht sozusagen, das soll mich darf mich nicht vor sich herjagen in die Resignation und Selbstabwertung und Hass und so weiter. Glaube nur ist die Alternative. Das Glaube nur heißt, ich lerne das zu akzeptieren. Nicht im Sinn von, ich muss mich damit abfinden, vielleicht muss ich das. Das weiß ich aber noch nicht, sondern im Sinn von, ich gestehe mir ein, so ist mein Leben im Moment schwierig. Aber ich habe kein anderes Leben zur Verfügung. Ich lebe mit der Schwierigkeit. Ich lebe mit den Gefühlen, die mir das macht, in ihrer Bewusstheit. Ich werde mir ihrer bewusst. Ich kann nur auf kleiner Flamme kochen zurzeit. Dann muss ich halt kleine Schritte machen in meinem Leben. Das bedeutet Vertrauen und Mut. Für die, die irgendwie was mit Gott am Hut haben, hat es natürlich alles auch noch eine religiöse Auswirkung, nämlich, dass man das Vertrauen in Gott verliert, dass man eher denkt, der ist gegen einen oder dass die Liebe Gottes oder das ist weit, weit weg. Was wir in der Lösung hörten, das kann man lesen, aber glauben kann man es nicht. Gott hat den Tod nicht gemacht, noch hat er Freude am Untergang der Lebenden. Zum Sein hat er alles geschaffen und zum Heil sind die Geschöpfe der Welt. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen. Das Totenreich hat keine Macht auf Erden. In so einer Situation erfährt man das Gegenteil. Sowas noch für möglich zu halten. Also das, was ich da gerade erlebe und durchlebe, dass damit sozusagen das Erbarmen Gottes noch nicht abzuschreiben ist, noch nicht am Ende ist. Auch wenn meine Vorstellungen vom Leben völlig die Bach runtergehen. Dass das vielleicht wie ein Durchgang durch ein finsteres Tal ist, das mich dazu bereitet, ja, viel tiefer im Leben, also Gott zu erfahren, mein Leben viel tiefer gründen zu können, dass diese Hoffnung aufrecht zu erhalten in der Dunkelheit der Situation, das ist hier mit Glaube gemeint. Und das Evangelium sagt uns, dass diese Rechnung aufgeht. Dass es genau diese Haltung ist, die die Erfahrung Gottes nach sich zieht. Und damit eine Lebensmöglichkeit geschaffen wird, jenseits von Reparatur. Jenseits von, ob meine Vorstellung vom Leben sich erfüllt oder nicht erfüllt. Ich habe schon gesagt, wir üben das hier in kleinen Dosen. Da, wo wir, es wird Ihnen vielleicht jetzt schon in dem Tag begegnet sein, dass es nicht immer angenehm ist, hier zu sitzen. Und dass es immer unangenehmer wird, je mehr man sich dagegen wehrt. Oder denkt, naja, es muss ja jetzt bald rum sein, also dass das Einzige, was wirklich hilft, ist, für die verbleibende Zeit zu akzeptieren, wie es ist und sich das zu gestatten. Es ist halt langweilig oder das Bein tut weh oder egal, was es ist. Also über diese Form von Glauben als Vertrauen und Mut haben. Ich gebe mich da rein. Ich gestatte mir, so zu sein. Es gibt's im Leben. Jetzt bin ich's eben. Das ist genau der Schlüssel dafür, dass das eigene Leben tiefer gegründet werden kann in Gott.